Hinter den vielen Problemen, die die Kirchen derzeit umtreiben, steht ausgesprochen oder unausgesprochen die Frage nach der Zukunftsfähigkeit des christlichen Glaubens, respektive der Religiosität unter unseren gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnissen. Keiner der Grundpfeiler des Glaubens ist heute noch selbstverständlich. Weder der Glaube an Gott noch der an Jesus Christus. Wir sind im Gespräch mit dem Kapuziner Pater Ephrem Bucher aus dem St. Gallischen Mels zum Thema über den Glauben und die Religiosität in der Schweiz und in Europa. So begrüße ich Sie, Pater Ephrem, ganz herzlich bei Radio Gloria und wir freuen uns natürlich auf Ihre Gedanken zum Thema den Glauben und die Religiosität in der Schweiz und Europa.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es freut mich, mit Ihnen meine Gedanken über Religiosität und Glaube ein bisschen teilen zu können. Selber bin ich Kapuziner seit vielen Jahren und habe auch entsprechend meine Erfahrungen gemacht mit den Leuten, vor allem auch mit Schülern, mit Jugendlichen, weil ich doch etliche Jahre Lehrer und Rektor eines Gymnasiums war. Nun zu der Diskussion um Glaube, Religiosität, Religion. Da möchte ich zunächst die Unterscheidung einbringen. Nicht, was wir Glauben nennen, ist Religiosität, aber ausgeprägt. Oder es gibt, so würde ich mal sagen, es gibt dieses Gefühl der Abhängigkeit von einem umfassenden Geheimnis, sagen wir das mal so. Und das würde ich eher Religiosität oder Religion nennen. Und dann geht es darum, diese Abhängigkeit irgendwie zu gestalten, also dem Worte zu geben, sie in Bilder zu kleiden und auszugestalten und dann ins Leben überfließen zu lassen. Und das ist dann eher das, was wir mit Glauben meinen. Nun, wir stellen fest, und zumindest in der Schweiz und in Europa, die traditionelle Religiosität oder der traditionelle Glaube, der scheint irgendwie sich zu verlieren. Wenn wir die Kirchen betrachten, dann oder die Gottesdienste, dann sehen wir vor allem ältere Leute, das ist das eine, und das zweite, und die Besucherschaft, die dünnt sich aus, das sind nicht mehr so viele, das sind oft sehr wenige, und wir bieten alle möglichen Formen von Religiosität und von Gottesdienst an, und es sind immer die gleichen, die kommen. Und von den Jugendlichen, die machen vielleicht noch den Religionsunterricht in der Schule mit, mehr oder weniger interessiert, und der ist auch reduziert auf eine Stunde in der Woche, was praktisch nichts mehr heißt, oder neben all dem Betrieb. Und dann kommt die Erstkommunion, das gibt es ein großes Fest, und nachher sieht man die nicht mehr. Und dann gibt es welche, die machen mit als Ministranten, und wenn sie mal fertig den Ministrantendienst weg haben, dann verschwinden sie auch. Dann haben wir sie auch nicht mehr. Also es ist schon eine Beobachtung, die wir machen bezüglich Glaube, gelebter Glaube in der Schweiz, mindestens im traditionellen Sinn, der Glaube, der ist irgendwie am Verschwinden. Mindestens das ist der Eindruck. Nun kann man sich fragen, woher kommt das? Warum haben wir denn so etwas? Oder? Und dann gibt es verschiedene Gründe. Wir können sagen, ja, die Vertreter, die den Glauben weitergeben, die sind nicht glaubwürdig. Ich meine, wir haben unsere Probleme mit der Kirche. Die Kirche selber, die ist zurzeit gewaltig in der Kritik. Dummerweise sind es meistens eben immer nur die globalen Geschichten. Also da wird auf Rom geschaut und was der Papst so herausgibt an Stellungnahmen. Und das sind oft die Medien, die bringen dann natürlich nur irgendeinen kleinen Ausschnitt, etwas, das vielleicht am ersten noch konträr ist oder die Leute aus der Reserve lockt. Die wichtigen Sachen sind, die kommen vielleicht gar nicht. Das sind dann die Sachen, die Leute vielleicht provozieren, aber aufs Ganze gesehen nicht sehr bedeutsam. Das ist das eine, die Kommunikationsform, wie wird kommuniziert in der Öffentlichkeit über Kirche. Das ist mal ein Problem. Dann haben wir auf der anderen Seite das Problem, dass das Interesse der Glaubenden, normal, sage ich mal so, dieses Interesse geht zurück, weil 1000 andere Interessen da sind. Stellen Sie sich vor, was wir an Informationen bekommen, Tag für Tag, über das Internet, über Radio und dann auch vielleicht im Gespräch mit den anderen. Das ist so viel, dass das gar nicht verarbeitet werden kann. Oder wir nehmen das auf und das wird gleich wieder in eine Schachtel getan und verliert an Wert. Das ist das eine. Und das zweite, und wie wird kommuniziert? Es wird so kommuniziert, dass es sensationell klingt. Wenn Sie irgendeine Information geben, die zwar allgemeingültig ist oder fast allgemeingültig, das wird interessiert nicht, sondern es interessiert das vor allem, was im Moment ein bisschen schockiert oder was neu scheint. Vielleicht ist es gar nicht so neu. Oder? Und das hat dann zur Folge, dass wir laufend nach den Sensationen ausschauen und dabei das Wichtige überschauen oder dazu gar keine Zeit haben. Ich finde, wenn heute nach Problemen geschaut wird, die uns ein bisschen den Lebenssinn rauben, dann sind es diese Art von Kommunikation. Das ist mal das eine. Dadurch verlieren wir den Zugang zum Religiösen oder zum Geheimnis. Es gibt eine jüdische Weisheitsgeschichte, die geht so: Da kommt ein Junge zum Rabbi und er klagt ihm: Ich verstehe nicht, früher hat Gott die Menschen angesprochen und wenn ich heute schaue, da ist gar nichts. Und dann, der Rabbi ist gerade im Wasser, am Meer und badet da. Und da sagt der Rabbi dem Jungen: So, komm mal zu mir rein. Kaum ist er beim Rabbi, drückt er ihm den Kopf unter Wasser und hält ihn unten, bis er fast erstickt. Und dann lässt er ihn los. Da kommt der Junge hoch und schimpft mit dem Rabbi: Du hättest mich fast zu Tode gebracht. Und dann fragt der Rabbi nur: Ja, und was war dein hauptsächlichstes Gefühl da unter Wasser? Und dann sagt er: Dass ich endlich Luft kriege. Da gibt ihm der Rabbi zur Antwort: Genau so groß muss deine Sehnsucht sein nach dem Geheimnis, dann wirst du wieder den Zugang finden. Und ich denke, das ist einer der Punkte, die uns tatsächlich zu schaffen machen. Dass wir die Sehnsucht nicht mehr leben können, sondern wir decken es gleich zu. Wenn etwas kommt, das uns ein bisschen zu schaffen macht, dann verarbeiten wir das selten. Sondern dann gehen wir sofort dran und decken es etwas mit etwas anderem zu, sei es mit irgendwelchen Informationen, sei es mit Fernsehen, sei es mit irgendeiner lauten Musik, oder? Und dann bleibt gar nichts anderes übrig, als laufend weiterzumachen. Das ist für mich eine Beobachtung, welche das Problem von Religiosität zunächst einmal, das Problem von Religiosität aufwirft und uns tatsächlich als Problem erleben lässt. Und dann kommt das zweite, die Ausgestaltung. Wie gestaltet man nun das Geheimnis aus, das ich erfahre? Wieso dann haben wir natürlich traditionelle Religionen. Die haben zu tun, die probieren zu sagen, was das sei, was mich unbedingt angeht. Das ist auch so eine Definition von Religion. Das, was mich unbedingt angeht, das muss ich ernst nehmen. Schon jetzt die Frage, wie kann ich so etwas ausdrücken, ein unausdrückliches Geheimnis? So wie wir sagen, Gott ist nicht erfassbar, Gott ist unendlich, Gott ist ewig und so weiter. Und dann kommt die Frage, ja, wie geben wir dem eine Gestalt? Und natürlich haben wir in unserer Sprache mehr oder weniger passende Bilder. Wir haben natürlich das Bild vom Vater, von der Mutter, vom König, vom Herrscher, dann aber auch vom Diener, der sich hingibt. Wir haben das Bild auch von der Natur, die Sonne, das Licht, der Mond, der Himmel, die Sterne, alles das sind dann so Ansatzpunkte, wo wir probieren zu sagen, was dieses Geheimnisvolle ist. Und wenn wir nun die einzelnen Religionen anschauen, dann finden wir in allen irgendwelche Ähnlichkeiten. Es gibt, was der Jung sagt, diese Stereotypen, Symbole, Archetypen, die praktisch kommen in allen Religionen vor. Oder? Und dann gibt es spezielle Ausgestaltungen, eben wo wir dann halt, wie im Christentum, diesem Gott konkrete Gestalt geben. Als ein Vater, als einer, der sorgt, als einer, der seinen Sohn in die Welt schickt, als einer, der im Geist präsent ist bei uns. Das ist dann der Versuch, Religion in Glaube zu übersetzen. Und da sind wir noch einmal relativ schwach. Oder weil dadurch, dass wir laufend nur aufnehmen, kommen wir nicht mehr zum Gestalten. Hören Sie, oder schauen Sie mal, wie Jugendliche miteinander kommunizieren. Sie kommunizieren ganz bruchstückhaft, werfen sich so Schlagworte an den Kopf und so weiter. Und das erlaubt natürlich auch nicht unbedingt eine Glaubensform, die zu Herzen geht. Ganz abgesehen davon, dass wir, das ist dann ein anderer Punkt, das betrifft dann vor allem die Kirche, oder dass wir halt auch in der Gestaltung von Gemeinschaft relativ behindert sind, möchte ich mal sagen. Oder wir treffen uns weniger, sind individualisierter, jeder wohnt in seinem kleinen Bereich, hat sein Handy und kommuniziert über das Handy. Und die Kontakte mit den Menschen, die werden dann viel verfremdeter. Ich bin dann nicht mehr da, ich kann dann dem nicht mehr unter die Schulter oder unter die Schulter greifen und ihm sagen, schau, jetzt machen wir doch mal was. Oder wenn er verzweifelt ist, sondern dann werfe ich ihm halt ein paar Worte an den Kopf. Und das reicht eben in vielen Fällen nicht mehr zum Überleben. Oder? Und das hat auch zur Folge, dass die Gemeinschaften, das Zusammengehen und gemeinsam etwas tun, dass das schwächer wird. Es gibt dann einfach, was wir heute erfahren, es gibt dann die Erlebnisgemeinschaften. Also man trifft sich für meinetwegen ein Fußballspiel. Man trifft sich für einen feierlichen Anlass und da macht man viel Musik oder ein Open Air. Aber nachher ist wieder vorbei. Es ist dann nicht so, dass da eine Gruppe sich bildet, die etwas gestaltet. Gestaltet ja nicht sehr viel. Es gibt ein paar Idealistengruppen, also solche, die Klimafragen gestalten wollen oder solche, die vielleicht einmal eine spezielle Ausbildung vorantreiben, aber das sind so kleine Gruppen. Aufs Ganze gesehen machen die nicht viel aus. Das ist ein weiteres Problem und das betrifft dann vor allem unsere Kirche. Also jetzt habe ich auf der einen Seite gesagt, wir haben möglicherweise halt geschlossene Ohren und Augen für das große Geheimnis. Dann das Zweite, wir sind nicht mehr so trainiert, um dieses Geheimnis auch zu gestalten. Ganz abgesehen davon, dass wir dann nicht wagen, zum Beispiel eine bestimmte Deutung ernst zu nehmen und sagen, ich stelle mich jetzt hinter zum Beispiel die christliche Tradition, die eine Ausgestaltung von Religion vornimmt, die sehr human ist, sehr menschlich, sehr menschenbezogen auch. Oder? Sondern es gibt ja auch andere, und jetzt weiß ich nicht, wo ich mich anschließen will. Also auch das ist natürlich dann ein Problem. Je mehr man an Informationen und Angeboten hat, umso schwieriger wird der Entscheid. Und dann das Dritte, das ist, wir gestalten es nicht mehr gemeinschaftlich um. Wir sind dann auf uns selber fixiert, das ist das eine. Oder wenn nicht fixiert, dann halt isoliert. Entweder isoliere ich mich selber oder die anderen isolieren mich, weil sie den Kontakt nicht mehr kriegen. Das ist so ein bisschen die Analyse, die ich mir so zurechtlege.
Sie meinen mit diesen drei Grundpfeilern die Religion, die eigentlich in den Glauben übersetzt werden sollte?
Ja, ich meine, dass sie übersetzt werden soll und das nicht nur soll, sondern muss. Mhm. Oder? Und wenn sie das nicht tut, dann entsteht dieses Unverbindliche, oder dass man so in herumschwebt in irgendwelchen Weltanschauungen, dass man bald A, bald B, mal C sich als Lösung vorsieht, oder und dann vielleicht noch schwieriger, wenn man nicht sehr informiert ist, dann fallen wir zurück in irgendwelche Formen von Magie und weiß ich nicht was. Oder das ist die Schwierigkeit. Ich glaube nicht, dass Religion einfach aufhören wird. Aber ich fürchte, dass das, was im Verlauf der Jahrhunderte sich gebildet hat an religiösem Wissen oder auch an religiöser Gestaltungskraft und Gestaltungen, nicht, wenn man die Kunst nimmt, dass das verloren geht. Und dass wir dann wieder zurückkommen auf die Ebene des relativ primitiven religiösen mythologischen Glaubens, wo Magie halt die Hauptrolle spielt.
Wie denken Sie, Pater Ephrem, wie wird die Zukunft aussehen? Weil Sie haben zuvor erwähnt, man hat Vorbilder, Vater, Mutter, aber jetzt mit der neuen Entwicklung von Fortpflanzung, von Gender, wird das Ganze neu aufgestellt. Was denken Sie, was kommt auf uns zu tun?
Dann kriegen wir dann halt Probleme mit den Gestaltungsformen. Dann müssen wir vielleicht andere finden. Ich weiß ja nicht, was die Leute finden. Oder wenn solche archetypischen Figuren wie Vater, Mutter oder auch meinetwegen Verantwortlicher, wenn das verschwinden sollte, ich glaube zwar nicht so richtig dran, die Gendergeschichte, das ist jetzt eine Sache, die wir im Moment haben und das wird nachher neutralisierter. Also es gibt natürlich immer diese nicht identifizierten Lebensformen oder Leute, die halt jetzt anders empfinden. Das können wir ja nicht verhindern. Aber das wird nicht im Zentrum stehen, denke ich. Mhm. Sondern wir müssen die Leute natürlich ernst nehmen, dass sie haben auch das Recht zu leben, aber das prägt nicht einfach die ganze Gesellschaft. Oder? Sondern das ist einfach so etwas wie, ich nehme halt jeden ernst, der mir begegnet, auch wenn er jetzt nicht zu der Norm gehört, oder? Und ich kann probieren, dem möglichst viele Rechte zu geben, wie er braucht, aber das heißt noch längst nicht, dass die Gesellschaft jetzt alle Orientierung verlieren wird. Das glaube ich nicht.
Sie haben zu Beginn noch im Zusammenhang mit Religiosität erwähnt, die Sensationslust, das muss etwas passieren und dann ist es interessant für die Medien, für die Leute. Die Bibel, die hat ja unglaublich viele hochspannende, sensationelle Geschichten.
Ja, aber diese Geschichten, das sind meistens erst spät verarbeitete. Das ist nicht das Sensationelle im Moment, sondern das Sensationelle im Rückblick. Mhm. Also wenn wir, so wie wenn wir Geschichten erzählen, oder dann auch aus dem eigenen Leben, dann erzählen wir, was wir da erlebt haben und was uns beschäftigt hat und wie wir das geschafft haben. Um zu sagen, das war eine Möglichkeit zum Überleben. Oder es ist nicht so, dass das irgendwo irgendwelche Ereignisse betrifft, sondern Ereignisse, die unser eigenes Leben angehen. Aber wenn einfach erzählt wird, meinetwegen jetzt da in Afrika haben so und so viele haben Aufstand gemacht, ja, das ist ja schon von einigem Interesse, wenn wir die Welt anschauen. Aber nachher die Frage, wie ändert das jetzt mein Leben? Das hat dann keinen Einfluss mehr. Höchstens die Konsequenz ist, dass wir sagen, ja, gibt es überall Tote oder da müssen wir kein Drama draus machen. Das ist dann die Reaktion bei den Leuten, oder? Was ich sagen will, die Sensationelle ist meistens nicht die großen Geschichten, sondern wenn da einer zum Beispiel, wenn der Vasellas jetzt halt die Steuerbehörde betrügt, oder dann ist das interessant, weil wir merken, oh, da ist wieder einer, der war bedeutsam und der hat jetzt einen Fehler gemacht. Oder an sich ist es schade, dass solches passiert, aber für die Gestaltung des Lebens von uns, das ist ohne große Bedeutung, oder? Sondern wir können dann einfach sagen, ja, da gibt es auch andere, die haben da ihre Probleme und die legen die Leute rein und so weiter. Also kann ich auch, vielleicht ist es dann die Konsequenz. Oder aber die andere Seite wäre, dass man sagt, aber ich bin besser als der. Oder? Oder wenn ich denke, wenn der Papst etwas rauslässt, oder? Der schreibt da viel. und der sagt viel Gutes und dann macht er mal wieder etwas, das den Leuten nicht passt und dann ist das das Einzige, was kommt. Rom hat wieder das und das gemacht. Oder? Oder ich meine, das ist wahrscheinlich beim Islam ähnlich. Der Islam, der ist gar nicht so schlecht, aber uns wird nur immer berichtet, wo die Extremisten irgendwas kaputt machen. So können wir nicht leben auf Dauer. Oder? Da müssen wir sagen, der Islam, der hat so und so viel Gutes gemacht, oder? Und das ist eigentlich das Wichtige. Und wenn sie daneben hauen, das sind die Leute, die eben aus dem Gleis geraten sind.
Was denken Sie, Pater Ephrem, ist das auch zurückzuführen auf unseren Wohlstand? Wenn man in Afrika schaut, da ist viel in Bewegung im Bereich katholische Kirche, Christentum oder auch im asiatischen Gebiet.
Ja, vielleicht ein Stück weit, aber das ist nicht nur das Christentum, es ist unsere Gesellschaft. Oder wir sind zum Beispiel auch nicht fähig, richtige Gemeinschaften zu machen, nicht nur in der Religion. Sondern es ist auch im Staat so. Die Individualisierung, die zerstört unsere Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wir stellen jetzt fest, weil Demokratie auf Gemeinschaft aufbaut, funktioniert Demokratie schon in vielen Staaten nicht mehr und wir haben wieder die Tyrannen. Das ist eine Entwicklung, die anzeigt, dass wir mit den neuen Techniken nicht zurechtkommen. Oder? Und natürlich spielt dann der Reichtum auch eine Rolle. Wir können uns das leisten im Moment. Oder jeder hat genug oder fast alle, nicht alle, 10% oder wie viel leben unter der Armutsgrenze. Aber viele können sich leisten, individualisiert zu leben. Sie können sich leisten, von mir aus sich zu isolieren und zu sagen, ja, Religion, das ist für die anderen. Aber für mich selber, ich komme schon so über die Runde, bis es nicht mehr geht. Wenn dann die Krise kommt, dann kommen sie dann plötzlich ins Kloster und sagen, können Sie nicht eine Messe lesen? Oder das ist dann noch vielleicht der letzte Schrei, aber das bringt es dann auch nicht mehr. Wir können uns das leisten zum Teil, weil wir reich sind, aber es sind andere Faktoren. Es ist also zum Beispiel die Informationsgeschichte, die technischen Möglichkeiten, das Ausweichen. Oder dass wir ausweichen können noch und noch über Fernsehen, Radio, alles Mögliche. Oder? Und dass wir uns den Fragen nicht stellen müssen, solange bis wir an eine Grenze kommen. Und das heißt, die Grenze des Todes ist ja noch interessant. Wenn die Kirchen hier, ich kenne jetzt einfach so ziemlich die Kirchen in der Schweiz, oder die Kirchen, die leeren sich. Aber dann ist eine Beerdigung und plötzlich ist die ganze Kirche wieder voll. Also der Tod gibt dann doch ein bisschen zu denken. Was machen wir mit dem Tod? Und es gibt die sagen, ja, interessiert mich nichts, aber ich kann dann keine Fragen mehr stellen. Aber es hat eben zu tun mit dem Sinn des Lebens. Wie gehe ich mit dem Leben um, wenn es beschränkt ist? Oder?
Pater Ephrem, das ist alles sehr spannend und man hört oder man sieht, dass Sie eine erfahrene Person sind aus Kirche und Gesellschaft. Ich würde gerne einige Takte Musik einspielen, dass wir uns Gedanken machen können über das, was Sie gesagt haben. Haben Sie einen Wunsch, Pater Ephrem?
Ja, ich würde ganz gerne von Brahms den Schluss vom Requiem mal hören. Ich habe da selber schon mal mitgesungen und die gefällt mir sehr gut. Thank you.
Wir sind zurück in der Sendung mit dem Kapuziner Pater Ephrem Bucher aus dem St. Gallischen Mels. Er spricht zum Thema den Glauben und die Religiosität in der Schweiz und Europa. Pater Ephrem hat uns schon sehr schöne Gedanken zu dieser Thematik geschenkt, vor allem zur Religiosität und dann auch zur Religion, die eigentlich in den Glauben übersetzt werden sollte. Die ganze Individualisierung, die technische Entwicklung auch, und das sind sicher zentrale Themen und Herausforderungen, wie wir in der Zukunft uns stellen müssen. Nun würde ich gerne in die Vergangenheit zurückgehen. Die katholische Kirche oder allgemein die Kirche hat in den vergangenen Jahren sehr viel gemacht und wir sind verpflichtend zu danken gegenüber der katholischen Kirche und vor allem auch die Klöster. Pater Ephrem, vielleicht können Sie darüber berichten.
Ja gut, ich meine, es ist so, dass in den letzten, sagen wir mal, 100 Jahren, also gut, die Kirche hat natürlich eine vielfältige Geschichte und die Geschichte ist auf und ab gegangen. Aber wenn ich jetzt die letzten Jahrzehnte anschaue, oder, dann ist die Kirche tatsächlich eine soziale Institution wie keine andere in der Schweiz. Was da geleistet wurde an Nächstenliebe, praktischen Nächstenliebe, das ist beachtenswert. Oder? Und langsam hat der Staat jetzt diese Aufgaben übernommen, weil er gemerkt hat, das ist eigentlich Aufgabe der Öffentlichkeit und nicht einfach einer Gruppe in der Öffentlichkeit. Aber, oder das betrifft Schulen. Wer hat die Ausbildung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts so vorangetrieben wie die Klöster oder die Kirchen? Dann die sozialen Institutionen von der Caritas über alle möglichen Formen von Nachbarhilfe, initiiert durch religiöse Impulse. Oder nehmen wir die Geschichte mit den Kontakten nach außen, also wir sagen die Mission, aber der Aufbau dieser Kontakte mit den fremden Ländern, mit den fremden Nationen, die ist am besten über die kirchlichen Institutionen gelaufen. Die Staaten, die haben eher Unterdrückung vorangetrieben. Und in dem Rahmen sind natürlich zum Teil die Kirchen ja auch zu dominanten Institutionen geworden, aber die haben immer noch versucht, die anderen auch ernst zu nehmen und nicht nur als Sklaven zu behandeln. Und dann rein der Kontakt untereinander. Ich meine, die Ethik, die wird ganz stark von den Religionen, vor allem jetzt in Europa, auch vom Christentum geprägt. Und die Menschenrechte, das ist christlichen Ursprungs, das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Dem ist so. Nur um ein paar Sachen zu nennen. Oder? Und jetzt hat natürlich vieles hat die Öffentlichkeit übernommen, also der Staat und so weiter, weil das im Grunde genommen natürlich Aufgaben des Staates sind. Aber selbst Philosophen wie Habermas, oder, der anerkennt, dass ohne religiöse Basis auch die Menschenrechte kaum denkbar sind. Oder ein Kant, der verteidigt Religion über die Moral. Nur so ein paar Hinweise. Oder das heißt, wir können nicht einfach jetzt von der postreligiösen Geschichte reden. Die Religion, die bleibt präsent und das Christentum, das bleibt präsent als Basis. Und wenn wir diese Basis verlieren, dann riskieren wir tatsächlich wilde zu werden. Aber ich glaube nicht daran, dass das passiert. Oder das sitzt zu sehr in unseren Genen jetzt. Aber vielleicht jetzt etwas konkreter. Wenn wir schauen, was jetzt passiert, dann stellen wir fest, dass Christentum oder die katholische Kirche, die ist sehr in Verruf gekommen in den letzten Jahren. Aber die Reformierten kommen nicht viel besser weg. Und was man dann so in die Mitte rückt, das ist die Form oder die Missbräuche. Natürlich ist das ein Skandal, das will ich gar nicht korrigieren. Aber wenn man nur auf den Missbräuchen herumreitet und alles andere vergisst, was da an Positivem geschehen ist, dann meine ich, ist das Urteil dann schon sehr, sehr oberflächlich. Oder? Und wenn Leute jetzt, das ist ja eine Feststellung, die Leute treten aus der Kirche als Institution aus, dann mag das verschiedene Gründe haben. Manchmal ist es rein finanzieller Art, manchmal stört man sich an bestimmten Leuten, aber es kommt keiner auf die Idee zu sagen, aber ich kenne den und den und der hat das und das gemacht und in unserer Gemeinde läuft das und das. Oder sondern man operiert einfach mit den Urteilen, Pauschalurteilen, ja, da gibt es Missbräuche, ja, die Kirche ist auch nicht mehr, was sie war und so weiter. Ich glaube, das sind Formen von Verhalten, die gehen, also in meinen Augen, ist das total unreif. Das ist einfach Schlagwort Mentalität. Wir verfallen ein bisschen der Schlagwortmentalität, weil wir nicht mehr die Zeit haben und nicht mehr die Muße zu überlegen, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, welche Informationen prägen mein Leben und welche sind einfach Sensation. Das ist mal eine Feststellung. Und natürlich hat die Kirche noch andere Probleme, zum Beispiel auch die Frage, wie begegne ich den Leuten heute? Meinetwegen in einem Gottesdienst oder auch in einer öffentlichen Veranstaltung. Es ist gar nicht so leicht, weil wir sind eine sehr disparate Gesellschaft. Es ist nicht so, dass wir sagen können, wir sind eine Gesellschaft, die ist homogen. Überhaupt nicht. Oder da hat jeder seine eigenen Interessen und seine eigenen Vorstellungen. Und dann kommt die Frage, ja, wem muss ich jetzt entsprechen? Oder? Und ich stelle fest, viele Jugendlichen haben überhaupt keine konkreten Zukunftsvisionen, sondern sie nehmen einen Tag um den anderen und denken, ja, irgendwie wird es schon gehen. Und da gibt es die Nachdenklichen, die sagen, ja, so wie es jetzt geht, geht es nicht mehr. Oder? Und jetzt kommt die Kirche und soll da eine Antwort geben. Welche denn? Sie bleibt dann zurück bei der Botschaft von der Hoffnung. Gott gibt Hoffnung. Gott weiß den Weg der Nächstenliebe, oder? Und das ist vielen dann zu wenig. Oder was ist Nächstenliebe zum Beispiel in einer Krise wie unserer Klimakrise? Oder worin besteht da? Im Grunde genommen müssen wir sagen, ja, wir müssen zurückbuchstabieren. Wir dürfen weniger verwenden, wir müssen uns einschränken. Und dann kommt sofort die Wirtschaft und sagt, ja, ja, aber wenn ihr nicht mehr konsumiert. Oder? Und wenn es nicht mehr aufwärts geht und wir mehr gebrauchen und das Bruttoprodukt wächst, ja, dann kriegen wir Armut in der Schweiz und so weiter. Ja, wir haben uns in eine Situation hineinmanövriert, wo wir nicht mehr so leicht rauskommen und wo dann Aussagen, die eigentlich richtig wären, die haben auch Konsequenzen politischer Art, die wir dann schlecht verarbeiten können. Dennoch meine ich, es wird diese Grundregeln des christlichen Verhaltens wie Rücksicht, wie Nächstenliebe, wie Feindesliebe sogar, wie Überwinden des Bösen durch das Gute, Vergessen von Rache, Offenheit auch und Sensibilität, alles das werden wir unbedingt brauchen. Ganz egal, wie die Welt sich entwickelt, sonst ist es selbstzerstörerisch. Nicht? Und solche Sachen müssen wir versuchen weiterzugeben. Und dann kommt die Frage, woher hole ich die Kraft? Nicht, wenn ich den Anspruch habe, wir müssen den anderen ernst nehmen und können nicht nur an uns denken, sondern im Gegenteil, der andere hat Vortritt. Ja, dann brauche ich irgendwoher die Kraft dazu und die kriege ich dann eben doch nur im religiösen Kontakt. Oder da lebt dann Religion quasi als Gebet, als Mut bekommen, als Kraft bekommen. Die Religiosität, die muss dann auch gelebt werden, sonst wird das Ganze zu einer reinen asketischen Übung. Oder das ist die Schwierigkeit, die wir heute haben. Den religiösen Kontakt nicht mehr so pflegen und dann auch nicht mehr fähig sind, diese großen Anforderungen tatsächlich zu erfüllen.
In Gesellschaft und Politik ist diese Religiosität auch nicht mehr anzutreffen. Wie kann dieser Change geschehen, wenn der Antrieb von der Religion, vom Glauben her kommen sollte?
Ja, wir können das der Politik nicht zumuten, das müssen wir selber machen. Oder das muss der Einzelne oder die Gruppe. Ich meine, im Moment ist es fast beim Einzelnen, dass er sich sagen muss, ja, es geht nicht ohne diese religiöse Seite. Oder? Aber das machen die vielfach nicht, weil sie gar nicht dazu kommen, weil sie die Zeit schon nicht haben. Oder es beschäftigt sie dann, ja, jetzt muss ich meinen Lohn verdienen, ja, und was mache ich mit den Ferien? Oder es ist dann so, wir füllen das Programm so, dass Religion eigentlich nicht ernst genommen wird. Und dann verliert sich eben die Kraft, die daraus wächst. Der Staat selber, der versteht sich neutral. Und das kann ich begreifen in einer Welt, wo so verschiedenste Religionen sind, oder? Dass er sagen muss, gut, ich gebe den religiösen Initiativen Raum, aber selber kann ich die nicht vorantreiben. Oder das verstehe ich schon. Er muss einfach nicht unterdrücken. Und das kommt dann in einzelnen Fällen eben vor. Oder? Aber sonst meine ich schon, der Staat, der sollte einfach genug Raum geben, auch für religiöse Unternehmungen und vor allem, wenn dann die religiösen Institutionen sozial aktiv werden, dann muss er die quasi akzeptieren und sagen, ha, da ist eine Aufgabe, die eigentlich der Staat erfüllen muss. Also begünstige ich sie. Irgendso in der Form. Sonst ist er natürlich dann auch nicht gerecht. Aber das Problem ist nicht eigentlich beim Staat oder bei der Öffentlichkeit, sondern das Problem liegt schon bei den Einzelnen. Oder dass wir selber uns zu wenig Rechenschaft geben, was ist meine Aufgabe heute? Oder, und wir lassen uns dann einfach von dem, was man so macht, lassen wir uns vorantreiben. Sagt schon der Heidegger, das Mann ist der Untergang der Menschheit. Was man macht, oder? Und jeder macht dann, was der andere macht, und damit schlittern wir in eine ganz komische Situation hinein, in eine Situation der Anonymität und so weiter.
Pater Ephrem, das Thema heute lautet der Glaube und die Religiosität in der Schweiz und Europa. Jetzt, wenn wir den Übergang machen zu Europa, wie würden Sie die Situation einschätzen?
Ja, Europa ist schon nicht ganz einheitlich. Wir haben die Schweiz und die mehr oder weniger säkularisierte zentraleuropäische Situation bis Nordeuropa. Dann haben wir den Osteuropa oder Mitteleuropa. Die sind tatsächlich ein bisschen anders, was die Religiosität angeht. Vielleicht entwickeln sie sich ähnlich wie wir. Das ist nicht so sicher, aber könnte sein. Und Westeuropa, das ist ziemlich säkularisiert. Also säkularisierter als Amerika zum Beispiel. Vielleicht müssen wir noch sagen, Säkularisierung ist natürlich nicht nur negativ. Oder Säkularisierung ist ja auch die Anerkennung, dass die Welt oder dass der Schöpfungsauftrag Gottes an die Welt, der ist, sorgt für diese Welt. Also wir sind schon auch verantwortlich. Es ist nicht so, dass alles einfach dem Schöpfer zur Schuld gelegt werden kann, wenn es schief geht, sondern Säkularisierung besteht schon auch darin, dass wir auch ernst nehmen, was unser Auftrag ist. Aber Säkularisierung wird dann negativ, wenn wir meinen, wir sind die alleinigen Herren, oder? Und jetzt Europa ist auf dem Weg, sich ein bisschen in die Richtung zu bewegen, dass wir uns als Herren der Welt bewegen. Oder? Und die Naturwissenschaften, die gehen ja auch so vor. Eine Physik, die kann ja nicht fragen, was macht Gott im Ablauf von den Mechanismen, sondern wir operieren so, als ob es Gott nicht gäbe. Das heißt, wir suchen ausfindig zu machen, welche Gesetzmäßigkeiten sind in der Welt selber drin, ohne dass da ein Schöpfer jetzt beständig reingreift. Oder das ist schon auch eine Seite, die wir akzeptieren müssen. Aber das Ganze ist dann trotzdem gehalten von einem Schöpfer. Und das ist dann der Teil der Religion, die das ernst nimmt und sagt, gut, wir sind schon verantwortlich für die Welt, aber die Welt ist nicht unsere. Oder? Und in Europa, wenn ich jetzt Europa anschaue, dann sind wir eben ein bisschen auf der Linie, dass man sagt, ja, die Naturwissenschaften haben das und das herausgefunden und das ist die letzte Antwort. Und das stimmt dann nicht mehr. Von da meine ich, Religion stirbt, wenn wir nur das haben. Oder sie stirbt dann eben nicht ganz, weil es kommen andere Fragen. Es kommen die Fragen von Leid, es kommen die Fragen auch von Liebe oder es kommt die Frage von Engagement. warum engagiere ich mich? Oder warum sollen Eltern Kinder haben und an der Erziehung draufgehen und so weiter, hier und da, oder? Das sind dann Fragen, die nicht mehr physikalisch gelöst werden können. Dann brauchen wir dann eben doch irgendeine andere Dimension. Und ich fürchte halt, wenn die entwickelten Religionen, das kann Christentum sein oder es kann Islam sein, es kann auch Hinduismus sein, oder wenn diese entwickelten Religionen dann nicht mehr gekannt werden, dann fallen wir zurück in ganz primitive Formen von religiösem Verhalten, wie das die Höhlenbewohner schon hatten. Das ist meine Furcht. Die religiöse Seite, die geht nicht ganz weg, aber sie muss eben gestaltet werden. Und wenn wir diese ganze Entwicklung der Gestaltung in der Vergangenheit, wenn wir die vergessen, dann fangen wir wieder bei Null an.
Das heißt, wie im Alten Testament, wo die Urvölker angebetet werden.
Ja, also Altes Testament, oder ich meine, es gibt auch bei anderen Kulturen gibt es auch relativ primitive Formen von Religiosität, wo wir sagen müssen, ja gut, das ist auch eine erste Antwort auf die Frage nach Sinn, aber mit der können wir nicht mehr leben. Aber wenn wir dann die Vergangenheit oder die Entwicklung vergessen, dann bleibt uns dann nicht mehr viel anderes übrig, als wieder da anzufangen, wo die Alten schon gewesen sind, oder?
Sie haben erwähnt, Pater Ephrem, dass man eine Stunde Maximum in der Woche Religionsunterricht hat in der Schule, ja. Wenn überhaupt. Wie war das früher?
Es gab in der Schule selber 2 bis 3 Stunden und dann gab es immer noch diese Kinderlehre, 2 Stunden jede Woche, mindestens 4. Und dann kommt dazu, dass natürlich die Eltern selber auch noch ein bisschen engagiert waren, was ich heute bei der älteren Generation hier bei uns kaum mehr finde. Also die Kinder, wenn die in den Unterricht kommen, die sind oft bei Null, nur nichts gehört, oder? Sie sagen, was ist denn das und so fort. Oder das ist natürlich dann auch noch eine Frage, wie die erziehende Generation umgeht mit der Religion. Die Religion stirbt, weil in der Familie nichts mehr passiert. Oder man kann ja schon sagen, der Gottesdienstbesuch ist nicht das Zentrum von Religion. Aber wenn kein Gottesdienstbesuch ist und kein Gebet in der Familie, dann hört das auf. Dann sind wir an der Stufe von Null. Dann fängt das erst wieder von vorne an. Da müssen alle die kleinen oder die neuen Menschen, die müssen anfangen bei Null und gestalten Religion, so wie es ihnen dann gerade in den Sinn kommt. Und das sind dann relativ primitive Formen.
Sie haben noch erwähnt, Pater Ephrem, der Tod, dass er etwas mit den Leuten macht, im Zusammenhang mit Glauben, Religion. Jetzt hatten wir diese Corona-Zeit und es gab mehr Todesfälle. Haben Sie eine Veränderung in Bezug auf den Glauben in dieser Phase feststellen können?
Nein. Also das nicht, im Gegenteil, die Leute waren so beschäftigt mit den Maßnahmen, die die Pandemie mit sich gebracht hat, dass der Bereich Religion gar nicht so richtig zum Tragen gekommen ist, sondern dann haben sie nur geschimpft und haben halt dann die Langeweile verbracht mit Handys und mit Video und so fort. Ich glaube, es kommt so spontan, kommt das nicht. Höchstens in den Fällen, wo tatsächlich Leute betroffen waren. Da schon. Da hat man, aber da gab es dann eben die Möglichkeit jetzt nicht mehr für die Kontakte. Oder? Wir haben dann natürlich sehr beschränkte Kontakte gehabt in der Zeit. Das war dann die negative Seite dieser Pandemie-Geschichte. So, dass da die Fragen, die dann aufgekommen sind, die konnten gar nicht so richtig diskutiert werden, weil der Kontakt beschränkt war. Oder? Und die Beerdigung, es gab dann auch keine großen Beerdigungen, die waren ja dann reduziert auf die Familie und bald noch keinen Gottesdienst, sondern nur auf dem Friedhof und so weiter.
Pater Ephrem, wie sieht das bei den Kapuzinern aus und generell bei den Klöstern?
Ja, weil die ganze Gesellschaft sich gewaltig ändert und weil zum Beispiel Gruppierungen sich verlieren. Also es gibt kaum mehr echte Gruppierungen, es gibt einfach noch Gelegenheitstreffen. Oder es gibt Gruppen, die für ein bestimmtes Thema zusammenkommen. Wenn das Thema erledigt ist, fällt das wieder auseinander. Es gibt diese stabilen Gruppierungen, die wir früher hatten, Vereine oder sowas, da gibt es schon fast nicht mehr. Und das macht, auch den Orden zu schaffen. Und die Orden in der Schweiz, die werden bis auf kleine Gruppen, werden die wahrscheinlich verschwinden. Also ich sehe jetzt ein Kloster, vor allem die eher geschlosseneren Klöster, die eins und das andere stirbt. Oder zum Beispiel die aktiven Frauen wie Baldeck oder Menzingen, Ingenbuhl, die haben so viel getan im 19. und 20. Jahrhundert oder für die Schweiz. Aber der Staat hat viele ihrer Aufgaben übernommen, die kriegen nichts mehr. Die haben keinen Zugang mehr, die werden aussterben. Oder? Und die Frage ist dann, wie kann man das Anliegen der Klöster oder dieser Bewegungen, wie kann man das auffangen? Im Moment sehe ich das auch noch nicht so richtig. Ich meine, uns Kapuzinern geht es nicht besser. Wir werden mit einer kleinen Gruppe, wenn wir überleben, in der Schweiz überleben. Oder? Und ich weiß nicht, wie man kann es nicht total verändern. Oder? Wir sind eine Gruppe, die hat eine bestimmte Struktur, die hat ein bestimmtes Anliegen, nämlich die franziskanische Spiritualität, und das kann man nicht wegradieren, sonst haben wir kein Ziel mehr. Man kann höchstens sagen, gut, die Gemeinschaftsform ist nicht mehr aktuell, also müssen wir versuchen, andere Formen zu finden, wie die Ideale, die wir vertreten, weitergehen. Aber im Moment, ich bin auch ein bisschen zu alt, um jetzt zu sehen, wie man das noch machen könnte. Vielleicht kann man es über das Internet etwas erreichen, oder? Aber da sind wir schon am Nachdenken und am Diskutieren. Aber im Moment sehe ich das nicht, und es sollten vielleicht auch von auswärts Ideen kommen. Es gibt schon irgendwelche neuen Gründungen, aber die sind in meinen Augen nicht so zukunftsträchtig. Das sind einfach Gruppierungen, welche ein bisschen nostalgisch daherkommen. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man halt über nostalgische Formen Ideen weiterträgt. Und es gibt dann halt einfach wenige Leute, die dafür bereit sind. Aber es sollten ja schon nicht alles, was da an Idealen gewachsen ist und weitergegeben wurde über Jahrhunderte, das sollte ja schon nicht einfach verschwinden. Sonst sind wir dann doch eine arme Gesellschaft.
Pater Ephrem, wir sind langsam am Ende der Sendung. Möchten Sie ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja gut, also von mir aus würde ich sagen, wenn Religion uns wichtig ist, dann bleibt gar nichts anderes übrig, als dass wir nicht nur traditionell denken und nicht nur das wollen, was schon immer war, sondern uns auch überlegen, wie lebe ich meine Religiosität heute in der Gesellschaft, die anders ist als nur schon vor 20 Jahren und erst recht vor 50 Jahren. Oder ich muss auch nach außen treten, muss es kundtun. Man hat hier und da den Eindruck, die Leute schämen sich ein bisschen ihrer Religiosität. Das sollen sie nicht tun. Die quasi distanziert sind, die sagen sie auch, ich habe nichts am Hut mit. Und dann kann man sagen, aber ich habe was am Hut mit. Und für mich ist das wichtig. Und dann kann man vielleicht auch noch ein paar Fragen stellen. Wie gehst denn du um mit der Endlichkeit? Wie gehst denn du um mit dem Anspruch auf Nächstenliebe oder auf Verzeihensbereitschaft und so weiter? Oder ich glaube, das ist mindestens eine Sache, die wir überall, wo wir sind, leben sollen, leben müssen. Sonst sind wir dann ein bisschen feige, meine ich.
Vielen Dank, Pater Ephrem, für das Gespräch mit Ihnen, für Ihre Offenheit zum Thema Religiosität und Glauben in der Schweiz und Europa zu sprechen. Es waren interessante, differenzierte und nachvollziehbare Gedanken und Impulse, und dafür bedankt sich bei Ihnen Radio Gloria ganz herzlich. Möge unser Vater seine schützende Hand über uns alle, unser Vaterland und ganz Europa halten, damit wir vor Katastrophen, Krieg, Unheil und einer gottlosen Gesellschaft bewahrt werden. Das wünsche ich uns allen. Nochmals herzlichen Dank, Deo Gracias, Pater Ephrem, für Ihre Zeit, und alles Gute und Gottes Segen.
Danke vielmals.
Das war die Sendung mit Pater Ephrem Bucher aus dem St. Gallischen Mels. Er hat gesprochen zum Thema Glauben und Religiosität in der Schweiz und in Europa. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch oder Sie können eine CD im Studio in Baldegg bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie Momente finden der Ruhe, der Stille, in der Zweisamkeit mit Gott, dass Sie sich mit der Lektüre des Evangeliums auch befassen können und dass Sie diese Religiosität und der Glaube auch in der Familie, in den kleinen Zellen leben dürfen, das sicherlich dann eine große Strahlkraft haben wird auf das Umfeld und auch auf die Schweiz und Europa und die ganze Welt. Das wünsche ich Ihnen und uns allen, Ihre Andrea Marti.